In meiner Predigt heute geht es um das Unscheinbare. Das, was wir leicht übersehen können, was man nicht sofort in den Blick kriegt, weil es vielleicht zwischen all den großen und den lauten Geschehnissen in unserem Alltag einfach nicht in den Blick kommt, weil wir es übersehen. Und ich habe mir überlegt, was wäre denn ein schönes, anschauliches Beispiel aus der Natur? Wo trifft uns das denn in der nicht künstlich von uns Menschen erschaffenen, sondern in der natürlichen Umgebung an? Und da bin ich auf folgendes Tier gekommen, auf folgendes Bild, das wir jetzt auch gleich sehen, nämlich ein Chamäleon. Wir alle kennen diese faszinierenden Tiere, die in der Lage sind, die Farbe ihres Körpers anzupassen, je nachdem, wo sie gerade sind, um nicht von Raubtieren, ihren natürlichen Feinden, erwischt zu werden. Sie werden mal hell, mal dunkel und sind so manchmal richtig unsichtbar und schwer zu erkennen, also richtig unscheinbar für die Menschen. Ich finde das faszinierend. Wir alle, aber vermutlich, so wie ich euch so sehe, kann ich damit jetzt nicht jeden hier hinterm Ofen herlocken, dass ich so mit einem Chamäleon um die Ecke komme, weil wir uns ja auch schon ein bisschen daran gewöhnt haben, selbst wenn wir das faszinierend finden beim ersten Mal, aber wir kennen Chamäleons, wir kennen sie aus Dokumentarfilmen, wir kennen sie aus Büchern, vielleicht haben wir auch schon mal live irgendwo eins gesehen. Deswegen denke ich mir, wird das euch ja jetzt nicht umhauen. Oder vielleicht doch? Denn das, meine lieben Freunde, ist gar kein Chamäleon, was ihr das seht. Das sind zwei Menschen, die von dem Bodypainting-Künstler Johannes Stötter in Szene gesetzt wurden. Die liegen aufeinander, einer so, der andere so, der eine winkelt die Füße an und macht damit die Horne hinten. Also wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, dass das eigentlich ein Kunstwerk aus zwei Menschen ist, die gut angemalt wurden. Sieht man aber nicht, wenn man nicht genau hinschaut. Es ist eben unscheinbar und leicht zu übersehen. Und ich glaube, dass es mit dem heutigen Predigttext ganz ähnlich ist. Ich lese ihn uns einmal vor aus Lukas 8, Vers 1. In der folgenden Zeit wanderte er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Das war's schon. Das ist der Predigttext. Nochmal, weil es so schnell ging. Es geht um Jesus. In der folgenden Zeit wanderte er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Solche kurzen Verse haben in der Theologie, in der Exegese, also der Lehre oder der Auslegung von Bibeltexten, einen eigenen Fachbegriff. Die nennt man Summarien, weil sie eben, wie man das schon ein bisschen aus dem Wort heraushört, eine Summe bilden, etwas zusammenfassen, was zwischen den großen Geschichten steht. Oft auch vielleicht noch mit dem Zusatz, und er heilte viele Krankheiten, das kommt manchmal dazu, aber so wie hier fehlt es denn. Und diese Summarien stehen also wie so ein Gelenkstück zwischen größeren Erzählungen von Jesus. In dem Fall hier hatten wir unmittelbar vorher die Erzählung, wie Jesus bei einem Pharisäer zu Abend ist und dann diese sündige Frau kommt und ihm dann mit den Tränen die Füße wäscht und mit ihren Haaren die Füße trocknet und er dann ein Gespräch hat mit dem Pharisäer, ob das rechtens ist oder nicht. Und nach diesem Bibeltext kommt jetzt gleich eine längere Gleichniserzählung von Jesus. Und dazwischen lesen wir halt eben diesen kurzen Vers. Und da wir uns meistens eben auf diese großen, auf diese interessanten, auf diese besonderen Erzählungen von Jesus konzentrieren, überlesen wir solche Verse sehr schnell und sehr häufig. Wir nehmen sie nicht richtig wahr, denn im ersten Blick erscheinen sie uns ja nicht viel mehr als so Füllmaterial, also irgendwie, was man noch macht, was Jesus auch noch nebenbei gemacht hat. Ja, wenn er nicht gerade mit einem Pharisäer stritt oder ein Wunder getan hat, was macht er dann? Wir haben es ja gehört, vielleicht ein paar Wochen, wenn man alle die großen Wunder zusammenzieht, was macht er in der restlichen Zeit? Ja, dann lief er noch umher von Dorf zu Dorf und erzählte was den Leuten. Aber die so eine Einstufung eines Verses einfach nur als Füllmaterial, als Randnotiz von dem, was Jesus getan hat, das wird diesem Vers, glaube ich, nicht gerecht. Und ich sagte ja schon, in diesem Wort Summarien steckt ja schon der Wert mit drin, eine Summe, eine Zusammenfassung. Summe im Sinne einer rein mathematischen Summe. Wenn wir uns einmal fragen, was tat denn Jesus? Dann lesen wir hier, er ging in die Dörfer und Städte. In eins, dann noch in ein zweites und ein drittes, Strich, zählen zusammen, eins übertragen im Sinn und so weiter. Und dann die Summe in vielen Städten. In vielen Dörfern war er unterwegs. Und was tat er dort? Er predigte. Einmal, zweimal, dreimal, Strich, Summe. Er predigte überall, wo er war. Das ist also offensichtlich, wenn man sich diesen Text anschaut, die Summe von dem, was Jesus tat. Er zog umher und er predigte viel. Und es ist, glaube ich, aber nicht nur eine Zusammenfassung von den von außen erkennbaren Aktivitäten und Tätigkeiten Jesu, sondern es ist auch eine inhaltliche Summe von dem, was er tat. Es geht hier um diese bedingungslose, diese unbedingte, diese sehnsüchtige Zuwendung zu den Menschen hin. Das ist die grundlegendste Sache, die Gott tut. Er sucht uns Menschen auf, um uns die gute Nachricht, das Evangelium zu erzählen. Er sucht uns nicht auf, um zu sagen, jetzt habe ich dich, endlich, ich suche dich schon die ganze Zeit. Jetzt können wir mal abrechnen und gucken, was du schlecht gemacht hast, was du falsch gemacht hast oder sonst was. Er sucht uns aktiv auf, um uns eine gute Nachricht, eine gute Botschaft mitzugeben. Und all seine Kraft, all seine Bemühungen seit diesem fatalen Sündenfall sind auf dieses Ziel hin ausgerichtet. Das ganze Alte Testament eben versucht er, die Menschen diese Nachricht näher zu bringen. Und in Jesus geht er dann den nächsten, den ultimativen Schritt. Der Schöpfer macht sich auf, nachdem seine Geschöpfe verwirrt sind und unsicher geworden sind. Der Hirte macht sich auf, nachdem seine Schafe verängstigt und verstreut sind. Er macht sich auf und er kommt zu uns, um uns zu erreichen und mit seiner frohen, seiner guten Botschaft aufzurichten. Freut euch! Gott ist nahe, das Reich Gottes ist nahe, er ist in eurer Gegenwart. Die Zeit des in der Dunkelheit herumtapsens und Suchens ist vorbei. Gott ist gekommen, er ist da. Und er sucht die auf, wo sie sind. Er sucht die Menschen dort auf, wo sie sind, in ihren Dörfern und in ihren Städten. So lapidar es in diesem Vers einfach so hingeschrieben wurde. Da ist keine Romantik. Da ist kein großes Event, Billy Graham, 40.000 Leute, alle machen sich auf den Weg mit Helikopter. Das ist kein Abenteuerflair. Wir machen uns auf, verlassen das heimische Auenland, um diesen Ring in den Todesberg zu werfen und erleben ein großes Abenteuer auf dem Weg dorthin. Nein, das ist Alltag pur. So sehr Alltag, so sehr nüchterne Normalität, dass Gott sich aufmachen muss, auf den Weg machen muss, um uns, die wir von dem Alltag und von den normalen Dingen, die uns in Beschlag nehmen und unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, uns erreichen muss, sich auf den Weg macht, weil wir nicht die Zeit und nicht den Raum dafür haben. Also macht er sich auf den Weg und er kommt in meinen, in deinen, in unseren Alltag hinein, um uns dort in unserer Normalität zu begegnen. Da, wo wir in der Schule sitzen oder in unseren Vorlesungsräumen sitzen, ihr hört es auch, ne? Bin ich nur ich. Da, wo wir in den Schulen oder in den Vorlesungsräumen sitzen, auf dem Weg zu unserer Arbeitsstelle, sei es, ob wir jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto privat unterwegs sind, ob wir mit Kolleginnen und Kollegen zu tun haben oder nicht, da, wo wir einkaufen gehen, beim Arzt im Wartezimmer sitzen, unseren Haushalt machen, überall an diesen Stellen möchte er uns begegnen. Dort geht er hin, unser Herr, in seiner Menschenfreundlichkeit, mit seinem Evangelium, der guten Nachricht, die er uns dort zuspricht. Und er sucht uns Menschen auf, da, wo wir gerade sind. Und das Besondere, das vielleicht auch Irritierende an diesen Sumarien ist oft, dass es hier keine konkreten Ansprechpartner gibt. Hier wird auch in unserem Predigtext niemand genannt, der angesprochen wird. Wem predigt er denn zu? Keine Ahnung. Während in den großen, in bekannten Geschichten wir immer einen Menschen mit Namen haben. Wir haben Zachäus, Maria, Martha, Lazarus. Und auch diese Menschen haben meistens eine besondere Geschichte. Sie sind Sünder, Zöllner, sind schwer krank und so weiter. All das fehlt naturgemäß in diesen Sumarien. Hier geht Gott zu denen hin, die in der Öffentlichkeit, in der breiten Masse namenlos sind und auch namenlos bleiben können und werden. Aber genau zu denen geht er hin. Man muss kein Zachäus sein, um von Gott angesprochen zu werden. Man muss nicht an einer schweren Krankheit leiden, damit Gott in das eigene Leben kommt. Man muss nicht jahrelang am See Bethesda leben, um von Gott wahrgenommen zu werden. Man muss nicht ein Nikodemus sein und gelehrt daherkommen, um von Gott angesprochen zu werden mit seinem Evangelium. Er geht zu denen, die in der Öffentlichkeit niemals einen Namen hatten oder haben werden, weil sie nichts Besonderes haben oder sind, mit dem sie in der Öffentlichkeit Eindruck machen können. Also zu mir kommt er hin und zu dir. Unscheinbar. Und von Gott doch gesehen und wohl beachtet und in der Besonderheit wahrgenommen. Und er kommt in unsere Dörfer und in unsere Städte, so wie damals. Und er bringt uns dieses Evangelium und er lässt uns dort. Wir sind nicht aufgefordert, alle ins Kloster zu gehen, all unser weltliches Tun, unsere Arbeitsstelle oder unser Haus zu verlassen und jetzt ein monastisches oder ein Pilgerleben auf sich zu nehmen. Und nein, wir bleiben da, wo wir sind. Die Menschen, denen er gepredigt hat in den Dörfern und Städten, blieben da, wo sie waren. Ihre Rahmenbedingungen haben sich dadurch nicht verändert. Aber was sich verändert hat, ist das Licht, in dem unser Alltag erscheint. Nämlich dieses Licht von Gott ist gekommen, diese Gegenwart Gottes in meinem Leben. Und diese Begegnung mit dem lebendigen Gott, diese Gegenwart Gottes, die dreht alle Wertungen, die ich von mir selber habe oder die andere an mich herantragen, um in diesen einen Satz, du bist mein geliebtes Kind. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Du bist mein. Du bist nicht länger außen vor. Du bist nicht mehr länger ausgegrenzt. Ich verleihe dir Ansehen. Ich verleihe dir einen Platz in meiner Gegenwart an meinem Tisch. Du darfst hier bei mir sein. In meiner Gegenwart. Das zu erfahren, das kann alles ändern. Wenn wir das einmal wahrnehmen und nicht übersehen, nicht überhören, sondern richtig uns anschauen, uns anhören und an uns heranlassen. Wenn uns diese Tiefe dieser lebensverändernden Botschaft bewusst wird und wir nicht einfach darüber hinwegsehen. In der Wirklichkeit dieses Reiches Gottes erfährt das Leben einen festen Grund, der von niemandem anderen gelegt werden kann als von dem Schöpfer selbst. Eine Basis, ein Fundament, das alles verändert. Man kann auch sagen, das ist der Sinn des Lebens, den wir darin finden, worauf sich alles andere aufbaut. In dieser guten Nachricht, in diesem Evangelium, erreicht uns die Nähe und die Gegenwart von demjenigen, der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass er uns unser Leben mit allem, was es ausmacht und tragen kann, durchflutet mit seiner Fülle und mit seiner Liebe, seiner Freude, mit seiner Zuversicht. Wo und wie kommt jetzt diese Botschaft zu uns in unser Leben heute? Jesus ist nicht mehr hier auf dieser Erde. Er läuft nicht mehr von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt. Wie erleben wir das heute? Zwei Aspekte möchte ich dazu nennen. Der erste Aspekt, wie erleben wir das? Selten so, wie wir es erwarten. Die Berichte von Jesus zeigen uns, dass er immer und immer wieder die Erwartungen von den Leuten enttäuscht hat. Mal groß, mal klein, mal nachhaltig, mal nur im ersten Moment. Nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer hat Elia Gott gefunden, sondern in dem Flüstern. Und das hat bei Gott Programm. Er zeigt sich uns immer wieder neu auf eine andere Art und Weise und oft nicht so, wie wir es gerne hätten, wie wir es uns wünschen würden, aber seine Zusage ist doch so, wie wir es brauchen. Und wer etwas ganz Bestimmtes erwartet, der schaut unter Umständen die ganze Zeit an dem vorbei, der bereits neben ihm oder ihr steht und nur entdeckt werden möchte. Ich hatte dieses Jahr unerwartet, so im Sinne der Sache, einen solchen Moment auf Teen Street. Das war der große Teenie-Kongress, wo wir mit den Beachlern waren. Und es ging an diesem Vormittag in der großen Plenarversammlung um das Thema Buße, Umkehr, was ist in deinem Leben, was du ändern musst. Und ich saß da und für mich war das wirklich nicht neu. Das sind ja also die Grundlagen des Glaubens, die ja bei einem solchen Kongress für die Teenager ja auch immer wieder neu durchgenommen werden. Deswegen dieser Gedanke von, ist da was in meinem Leben, was ich ändern müsste, das war für mich nicht neu. Und ich habe mir dann aber überlegt, nee, Anton, komm, Pastor oder nicht, egal wie lange du dabei bist, nimm mal diese Aufforderung ernst. Und guck mal in dein Leben, ob da etwas ist, von dem du denkst und sagen kannst, das ist nicht so, wie Gott es möchte. Es muss ja nicht gleich die große Sünde sein, vielleicht sind es auch kleine Dinge. Und ich bin jemand, der neigt dazu, selbstkritisch zu sein und eher hart zu mir zu sein. Das heißt, ich gucke dann auch genau und ich rede mir die Sachen nicht schön. Und ich saß dann da in dieser Zeit, wo die anderen in ihren Kleingruppen zusammensaßen. Ich hatte keine Kleingruppe in meiner Funktion, deswegen saß ich für mich allein und habe mir überlegt, okay, Anton, wo ist jetzt was nicht in Ordnung in deinem Leben? Wo musst du Gott um Vergebung bitten, um Korrektur bitten? Was übersiehst du vielleicht? Und mir kam dann dieses Lied in den Gedanken, das wir auch manchmal hier im Gottesdienst singen, Majestät, Majesty. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es mir in den Gedanken kommt, ich nehme mal, suche mal das Lied raus und ich höre es mir mal an. Und während ich dann aber in meiner Musik-App da durchgehe und das Lied suche, fällt mein Blick auf ein anderes Lied, was ich vor 5, 6 Jahren einmal gehört habe. Und ich war in dem Moment so neugierig, weil ich mich daran erinnert habe, ja, das stimmt, sieht fandest du mal toll, aber ich wusste nicht mal, worum es geht. Ich wusste nur noch ganz grob ein bisschen die Melodie. Das Einzige, woran ich mich erinnert habe, war, ach, das mochtest du eigentlich. Und ich habe mich einfach dann so gesehen ablenken lassen. Ich habe mir dieses Lied angehört. Und ich habe mir dann auch gleich den Text dazu angeschaut. Und ich habe dieses Lied gehört und es hat mich so tief berührt. Es war ein säkulares Lied, es war kein christliches Lied. Aber was ich da gelesen habe im Text, es war so, als wenn Gott in diesem Moment durch dieses Lied mir etwas zuspricht. Frei übersetzt aus meinem Gedächtnis, der Gedanke, wo du dich selber schwach siehst oder runterziehen lässt oder andere dich runterziehen lassen, erinnere dich daran, dass ich dich lieben werde, meine Liebe feststehen wird. Und ich habe es dir einmal gesagt, ich habe es dir zweimal gesagt, ich sage es dir tausendmal, so wie die Sonne scheint und so wie der Fluss fließt, wird meine Liebe für dich weiterfließen. Und das hat mich in dem Moment so berührt, weil ich da saß mit dieser Einstellung, Anton, was ist nicht los mit deinem Leben, dein Leben, und von Gott ich dieses Lied zugesungen oder zugesprochen bekommen habe, ich liebe dich, unbedingt. Und ich saß da und mir liefen die Tränen als 42-jähriger Mann zwischen lauter Teenagern. Aber es war okay, es waren gute Tränen, bei Teen Street kann man auch mal weinen. Und es hat mich so stark bewegt, dass ich dieses Lied mehrmals noch gehört habe an dem Tag und jedes Mal mich neu berührt hat. Gottes Liebe und seine Zuwendung sind mir an dem Tag neu auf eine völlig unerwartete Weise nahegekommen und deutlich geworden durch ein Lied in meiner Playlist, in meinem Dorf, in meiner Stadt, in meinem Alltag. Da ist Gott hineingekommen, nicht bei Billy Graham, nicht bei der großen Hauptveranstaltung, sondern in diesem kleinen Alltagsmoment. Und ich möchte euch ermutigen und ich möchte euch dazu ermutigen, feinfühlig zu werden und genau hinzuschauen, genau hinzuhören, um dieses Wunder des Chamäleons zu entdecken. Um das zu entdecken, was auf den ersten Blick leicht zu übersehen ist, weil es nicht auffällt. Also in den kleinen Momenten Gott wahrzunehmen und ihn dort zu suchen, um sein Reden zu hören im Alltag. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt betrifft uns alle, die wir hier sind, alle, die Jesus nachfolgen. Denn Nachfolge Jesu bedeutet nicht nur an ihn zu glauben, sondern eben auch denselben Weg zu gehen, wie Jesus geht. Und in diesem Fall heißt es, in die Alltagsnormalitäten der Menschen zu gehen und ihnen dort, wo sie sind, Gottes Botschaft näher zu bringen, statt sie nur einzuladen, hier in den Gottesdienst, in den Stadtteilgottesdienst, in die Oase, zum Männertreff oder was auch immer wir an guten Sachen haben, sich darauf nicht zu beschränken, sondern dass wir, so wie Jesus, in die Dörfer und Städte der Menschen gehen, da, wo sie ihren Alltag haben und dort ihnen diese Botschaft näher bringen. Und das Gute ist, wir müssen nicht mal dafür predigen können wie Jesus, aber den Menschen mit dieser Liebe Gottes begegnen, vielleicht mit einer kleinen, guten Geste, die eine Freude macht, vielleicht mit einer wirkmächtigen Hilfe, die einen Unterschied macht, mit einem offenen Ohr in einer Zeit, wo niemand mehr zuhört oder mit einem Gebet an einer Stelle, wo es erwünscht und angemessen ist. In ihre Situation hinein, persönlich, häufig nicht spektakulär, von anderen vielleicht gar nicht wahrnehmbar, aber für diese Person sehr wohl erkennbar, weil sie in diesem Moment vielleicht mit dem, was ihr tut, was ihr sagt, Gottes Güte und Zuwendung und Nähe erfahren. Wenn wir uns die Mühe machen, hinzugehen, hinzuschauen und offen sind für Gottes Reden und Wirken in unserem Umfeld und durch unser Wirken. In der folgenden Zeit wanderte er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. In diesem Gotteswort können wir tatsächlich auch eine inhaltliche Summe von dem Wirken Jesu, von dem Wirken Gottes hören. Der sich aufmacht und den Himmel verlassen hat, um die namenlos Bleibenden in ihrer Normalität, in ihrem Alltag zu besuchen und ihnen das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen. Dass Gott uns in der Begegnung mit ihm das Leben gibt und unser Leben damit umgibt und trägt und auf eine ganz vielfältige Art und Weise uns immer wieder Neues von ihm zu entdecken gibt. So verstanden kann dieses kleine, unbedeutende Gotteswort als ein Wort der Zuversicht und der Erwartung und des Trostes uns begleiten. Amen.